Hallo, Dr. Koss.
Guten Morgen, Herr Jenkel.
Dr. Koss, Sie sind Politikwissenschaftler, Professor an der Lüneburger Leuphana-Universität und jetzt vor der Bundestagswahl in den Medien fast allgegenwärtig, weil Sie sich im Maschinenraum der politischen Systeme bestens auskennen. Wo sind Sie gerade?
Ich sitze gerade in Berlin zu Hause und versuche auch mal ein bisschen was jenseits vom Tagesgeschäft zu schreiben.
Wissen Sie schon, wen Sie Sonntag wählen?
In der Tat, ich würde tatsächlich sagen, dass ich zu der immer kleiner werdenden Spezies der Parteiidentifizierer gehöre.
Haben Sie Briefwahl gemacht?
Nee, ich mag das Ritual. Ich werde sehr gerne in die Kabine gehen, bin geimpft und habe deswegen mit Corona auch eigentlich keine Sorgen.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie kein Wechselwähler.
Ja, also ich meine, natürlich habe ich jetzt auch nicht mein ganzes Leben diese eine Partei gewählt, sage ich mal, aber es gibt da Präferenzen und ich würde da höchstens strategisch, sage ich mal, von abweichen. Es gibt ja mit den Erst- und Zweitstimmen ist es manchmal vielleicht klug, doch nicht immer dieselben zu wählen, auch wenn man quasi dieselben will. Aber im Großen und Ganzen behält sich das bei mir in einem sehr engen Spektrum auf. Ja.
Spüren Sie bei dieser Bundestagswahl überhaupt eine Wechselwählerstimmung?
Naja, das kommt jetzt wirklich darauf an, wie man Wechselwähler definiert. Ne? Ich glaube, es gibt einerseits, so erkläre ich mir das ja ist auch, glaube ich, für die SPD selbst überraschende Umfrage hoch, in Anführungsstrichen würde ich mal sagen, der SPD. Es gibt einerseits einen großen Willen zur Kontinuität, aber andererseits ist es natürlich, dieser Wille bricht sich Bahn darin, dass man von der CDU tendenziell nochmal, wenn man den Umfragen glauben darf, zur SPD wechselt. Also es kommt jetzt wirklich darauf an. Man will, glaube ich, dieselbe Politik und quasi vom Amtsinhaber. Und das ist in der Situation, in der wir uns befinden, eben Olaf Scholz und nicht Armin Laschet, der sich ja irgendwie als, ja, Oppositionskandidat, möchte man fast schon sagen, zu stilisieren versucht und ja, ausweislich der Umfragen zumindest relativ erfolglos.
Also für eine Wechselwählerstimmung, wenn ich das richtig verstehe, fehlt das große Thema, so wie früher Wiederbewaffnung, Brands-Ostpolitik, der
Ja.
NATO-Doppelbeschluss, Petting statt Pershing. Klima, Fridays for Future reicht da nicht hin.
Ja, das ist wirklich interessant und ich glaube, das werden wir erst so richtig am Sonntag sehen, weil es gibt ja dann doch noch die große Gruppe der Unentschlossenen und die sind, glaube ich, nicht einfach nur so unentschlossen, ne? So wie man vielleicht früher unentschlossen war, wie viel Umverteilung darf es denn sein, viel oder ganz viel oder lieber gar nicht oder überhaupt gar nicht. Dann konnte man ja die Parteien früher ganz gut schon aufschlüsseln. Sondern einige fragen sich ja, ist mir das mit dem Klimawandel jetzt eigentlich wichtig oder will ich eher ja, so ein bisschen mehr im Klein-Klein verharren? Ne? Und da wird es drauf ankommen. Aber so wie es aussieht, sagt man sich, ach ja, es ist alles relativ unangenehm, was sich da so weltpolitisch abspielt. Aber wir wollen da jetzt nicht so viel mit zu tun haben und bleiben bei unseren etablierten Parteien. Ja, aber nochmal, ich bin wirklich da sehr vorsichtig, dass alles, was von Umfragen her suggeriert wird, schon als manifesten Trend zu nehmen. Wir werden es am Sonntag sehen.
Nimmt der Wähler eigentlich noch wahr, wenn ein Politiker diese Allerweltsform von Sicherheit, sicheren Renten oder sozialer Gerechtigkeit von Wahl zu Wahl wiederkäut? Nehmen die das noch wahr?
Ich denke schon. Also auf der einen Seite macht man sich ja gerne so ein bisschen darüber lustig, ja. Ja, wir kriegen ja die immer gleichen Sprüche. Politiker bieten immer dasselbe an. Auf der anderen Seite, wenn jemand mit irgendeinem Vorschlag kommt, der annähernd unorthodox ist, dann geht das Verbotsschild hoch. Ja, dann heißt es, man wolle sich doch nichts verbieten lassen und das könne man doch jetzt überhaupt nicht machen und da würde Panik geschürt werden und so weiter und so fort. Also da denke ich, mussten wir als Wähler uns vielleicht auch mal ein Stück weit ehrlich machen und sagen, ja, wollen wir eigentlich das Unorthodoxe hören? Die Antwort, die sich für mich abzeichnet, ist ganz überwiegend nein. Und dann kriegt man natürlich auch dasselbe wie jedes Jahr oder bei jedem Wahlkampf.
Wir erleben ja jetzt in diesen Tagen für die Verhältnisse der SPD einen Hype. Vor gut 2 Wochen haben Sie aber noch gesagt, dass Sie noch gar nicht so an den Wahlsieg der Sozialdemokraten glauben. Heute hört sich das 4 Tage vor der Wahl schon etwas anders an.
Ja, ich versuche es ja immer wieder einzuschränken mit diesem, wenn man den Umfragen glauben darf. Ich denke da jetzt an die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und versuche deshalb nach wie vor vorsichtig zu sein. Auf der anderen Seite, alle Umfragen deuten darauf hin, dass die SPD erstaunlich gut dasteht. Und für mich ist das, da haben Sie vollkommen recht, für mich ist das auch tatsächlich sehr überraschend. Was ich nicht abgesehen habe, ist, wie sehr Olaf Scholz ja quasi als Amtsinhaber daherkommt. Ist er nicht, logisch, aber er ist am nächsten dran. Die anderen machen mehr einen auf Opposition und dann ist für ihn diese Rolle übrig geblieben. Ja, es wird ihm ja vorgeworfen. Ich glaube, er schmunzelt darüber, die Merkel zu machen. Die hat nun mal 4 wahnsinnig erfolgreiche Wahlkämpfe geführt und ich glaube, Olaf Scholz denkt sich, ja, wenn das der Weg zum Erfolg ist, dann beschreite ich ihn. Aber was ich an der Stelle vielleicht auch gleich sagen möchte, ist, diese Dilemmata, in denen ich die SPD gefangen sehe, die werden nicht kleiner, unabhängig vom Wahlergebnis. Das ist kein Unkenrufen, sondern einfach, ja, die müssen jetzt schon in der Telefonzelle dribbeln. Wie da der linke und der rechte Flügel der Partei unabhängig vom Wahlergebnis eigentlich zusammen im Alltag Politik machen wollen. Ich bin gespannt. Ich sehe das als sehr schwierig an.
Man hat ja auch das Gefühl, dass hinter Scholz bei den Sozialdemokraten im Moment der Rest im Dunkeln steht. Also da kann man das Wort vom Schattenkabinett tatsächlich verwenden. Ich habe das Gefühl, ich sehe nur Scholz. SPD, Scholz, ja. Ende.
Gut, ich meine, einerseits ist das erstmal die Lehre aus dem, was der SPD jahrelang vorgeworfen wurde und worin sie sich auch selbst verstrickt hat, nämlich epische innerparteiliche Querelen. Und ich glaube, das war vielleicht die eine, auch wenn das jetzt in Niedersachsen möglicherweise ein bisschen unangenehm konnotiert sein mag, aber das war die eine ganz wichtige Entscheidung von Scholz, sich direkt hinzusetzen und den, wie heißt halt unseren vormaligen Sigmar Gabriel, wenn ich das so sagen darf, abzusägen, der einfach für sehr viel innerparteiliche Unruhe gesorgt hat. Und deswegen, man zieht jetzt eben die Konsequenz zu sagen, wir streiten uns nicht mehr. Ob das deswegen notwendigerweise heißen muss, dass niemand vorkommt, ist eine andere Frage. Wobei da die Aufmerksamkeit auch so stark auf Scholz gelenkt ist. Ich meine, ich habe neulich mich mal gefragt, was macht denn eigentlich Frau Esken? Und die macht einiges. Die ist durchaus präsent. Es nimmt bloß keiner wahr, weil sie eben nicht das sagt, was alle gerne hören würden, nämlich in irgendeiner Art und Weise den Kurs von Scholz konterkariert. Das ist für mich aber vor allen Dingen Ausweis der Tatsache, dass sie nicht verrückt ist, sondern eben einfach Wahlkampf macht. Und natürlich sagt sie nichts anderes als Olaf Scholz. Das gelingt der SPD ganz gut im Wahlkampf. Das war, wenn es dann an die praktische Politik geht, und man da möglicherweise mit der FDP sich ins Benehmen setzen muss nach der Wahl, das nochmal steht für mich auf einem anderen Blatt.
Die Wählerinnen und Wähler haben ja jetzt vor der Wahl 3 sogenannte Triels im TV erlebt, also Diskussionen mit den 3 Spitzenkandidaten. Mich hat diese Medienwelle vor und vor allem hinterher mehr an die Berichterstattung über Fußballderbys, Klassikos und Champions League erinnert. Welche Bedeutung haben solche TV-Großereignisse? Gewinnt man da tatsächlich Stimmen?
Ja, ich fürchte ja, aber das ist dann irgendwie auch schade. Ich habe es mir ein bisschen angeguckt, wie so ein Auffahrunfall auf der Autobahn, wenn man auf der anderen Spur vorbeifährt. Man weiß, es geht einen nichts an und man sollte nicht hingucken, aber man kann dann irgendwie doch nicht ganz den Kopf wegdrehen davon. Ich halte das für, um es mit Angela Merkel zu sagen, nicht zielführend, ne, diese Trielle, weil sie so eine Personalisierung suggerieren, weil auch immer wieder gefragt wurde, was machen Sie als Kanzler? Da müsste man ehrlicherweise antworten, ja, weiß ich nicht. Kommt auf meine Koalitionspartner an. Ich bin nämlich nicht allmächtig als Kanzler. Natürlich kann man das nicht sagen, weil man sich dann gleich selber den Wind aus dem Segel nimmt. Also es werden, wenn Sie so wollen, die ganze Zeit Erwartungen geschürt, Stichwort Personalisierung von Politik, die überhaupt nicht einlösbar sind. Und damit, das ist meine Befürchtung, dann eben nochmal die Missverständnisse über Politik in Deutschland, die öffentlich so kursieren, verstärken und im Ergebnis delegitimierend wirken. Also ja, ich finde es schlimm, aber es ist ganz offensichtlich der Trend der Zeit, solche Dinge zu machen und anzuschauen und ja, wer bin ich, den Zeitläufen im Weg zu stehen.
Was löst eigentlich diese 24 Stunden, 7 Tage Nachrichtenfluss über die letzte Nebensächlichkeit im Wahlkampf, über alle Kanäle aus? Erhöht das die Faktenlage oder steigert es eher die Desinformation?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, und wie das so bei guten Fragen ist, eine richtige abschließende Antwort darauf habe ich nicht. Ist, glaube ich, auch einfach ganz schwer. Das werden Historiker wahrscheinlich in 50 Jahren, wenn sie dann diese erste Welle der Digitalisierung mal abschließend oder zumindest umfassend betrachten. Da kommen die dann zu einem Schluss. Ich will ein paar Dinge im Nebel zumindest rumstochern in dem Zusammenhang. Auf der einen Seite muss man auch ganz klar festhalten, diese Klage ist uralt. Also es wird immer bei irgendwas Nebensächliches hochgejubelt. Ja. Das kam auf, als zum allerersten Mal überhaupt jemand in einer Demokratie Wahlkampf geführt hat, im Ende des 19. Jahrhunderts in Großbritannien. Da hat sich dann der Premierminister in den Zug gesetzt und ist hingefahren zu den Wählern. Das Echo war vernichtend. Ja, was macht der da? Was soll das? Kann der nicht im Unterhaus reden? Das muss doch reichen. Dann hält er da Wahlkampfveranstaltungen. Seid ihr verrückt? Ja. Dann kamen Mitte des 20. Jahrhunderts irgendwann diese sogenannten Home Stories dazu. Ja, Willy Brandt macht das Wohnzimmer auf, Konrad Adenauer übrigens auch schon. Ja, und zeigt, wie er da ganz beschaulich im Sessel mit der Familie hockt und ist doch einer von uns, wird dann suggeriert und die Leute rümpfen natürlich die Nase. So, jetzt haben wir das Ganze in erhöhter Intensität und eben, wie Sie sagen, 24/7 in den sozialen Medien. Ja. Wahrscheinlich ist die Klage, das versuche ich zu sagen, ist so alt wie die Demokratie. Ja, dass eben Dinge, die eigentlich sachfremd sind, in den Wahlkampf reingezogen werden. Nochmal, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich wollen wir das ein Stück weit. Und wie wir mit sozialen Medien, das ist die zweite Stochern im Nebel, wie wir mit sozialen Medien so richtig umgehen. Ich glaube, das wissen wir alle noch nicht. Das müssen wir einüben als Gesellschaft, genauso wie mit Massenmedien, also klassischen Zeitungen, auch erstmal der Umgang eingeübt werden musste. Und ja, da sind wir mittendrin. Ja, Versuch und Fehler, vielleicht mit besonderer Betonung auf Fehler dieser Tage. Aber das ist ein Prozess. Tut mir leid, wenn die Antwort Sie nicht befriedigt, aber ich weiß keine bessere. Das ist ein Prozess, der einfach dauert, der davon lebt, dass man die Irrwege alle beschreitet. Ja, und da sind wir.
In den Medien haben ja die drei Spitzenkandidaten ganz unterschiedliche Entwicklungen genommen. Die Annalena Baerbock wurde erst als Gladiatorin hochgeschrieben und dann wurde sie als Plagiatorin niedergeschrieben. War das so in dem Maße angebracht?
Ja, ich glaube, da sind eben auch mediale Spielen, darauf zielt die Frage, denke ich, ja ab und ich stimme Ihnen zu, da spielen mediale Eigenlogiken eben auch eine Rolle. Ne? Die Medien brauchen den Wechsel, den Wandel, auch des Images, der Gute und der Böse dürfen idealerweise gerne mal wechseln. Und da diesem Bedürfnis ist dann Annalena Baerbock mit ihrer, ja, sagen wir es freundlich, nicht vollumfänglich vorbereiteten Kampagne ganz gut nachgekommen. Und sie hat sich da angeboten. Die Ausschläge waren sehr übertrieben, aber das gehört dann, würde ich sagen, unterm Strich auch zu den Fähigkeiten, die sie in der von Joschka Fischer so benannten Todeszone der Politik, wo man dann eben wirklich nach dem Kanzleramt strebt, aushalten müssen. Und wenn man jetzt mal Revue passieren lässt, den Spott und die Häme, die beispielsweise Olaf Scholz, aber auch Armin Laschet über sich ergehen lassen mussten, dann kommt man im Zeitverlauf auf jeden Fall auf eine größere Menge. Und bei Frau Baerbock war es eben vor allen Dingen sehr verdichtet. Ja.
Bei Armin Laschet war es ja dann ein Lachen.
Dazu. Wie bitte?
Bei Armin Laschet war es ja dann ein Lachen im Flutkatastrophengebiet.
Ja, das kam nochmal dazu, aber alleine auch bei der CDU, bei dem Rennen um den Vorsitz, dass er sich ja schon liefern musste, das fast noch epischer war als der Kanzlerkandidatur jetzt gerade, ja. Hat er ja auch extrem einstecken müssen, lief erst Gefahr, gegen Merz noch durchzufallen, dann gegen Söder nochmal alles zu verlieren und wurde da immer wieder als Herr Bruder Leichtfuß und so weiter hingestellt. Das war sicherlich auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Unterm Strich, für mich bleibt irgendwo schon die Frage, ja, warum tut man sich das eigentlich an? Sich dieser öffentlichen Vivisektion da auszusetzen, um dann eben politische Ämter wahrzunehmen. Bei mir, ja, Stichwort Auffahrunfall, ja, es schwankt so ein bisschen zwischen Bedauern und Bewunderung.
Wobei Olaf Scholz ja, es gibt ja jetzt schon das Verb Scholzen, ohne eine Miene zu verziehen, alles an sich abperlen lässt. Ob das Wirecard, Warburg, G20 oder jetzt der Geldwäsche-Untersuchungsausschuss ist, nichts kann ihm was anhaben. Wie macht der das? Ist das diese Amtsinhaber-Funktion, die er eingenommen hat?
Ja, also ich glaube, das kommt jetzt, also Erstmal scheint er wirklich unbeirrbar an sich zu glauben, ohne deswegen eine Arroganz nach außen zu tragen. Das ist schon mal eine Fähigkeit. Dann kommt ihm das jetzt zugute. Ich glaube, so war es auch erhofft, aber dass es eben sich so, dass es so durchschlagen, nochmal ausweislich der Umfragen, ja, wir wissen das nicht, dass es so durchschlagen würde, das war sicherlich nicht absehbar, dass er jetzt auf einmal zum Amtsinhaber wird. Die anderen haben ihm halt den Gefallen getan, immer mehr auf Oppositionslinie zu gehen. Und natürlich, ich meine, Armin Laschet, Sie haben die Trielle angesprochen, der da sich hinstellt und sagt, es kann doch nicht sein, dass wir 16 Jahre lang, und dann denkt man, ah, na, du bist der Vorsitzende der Regierungspartei, die die Kanzlerin gestellt hat, 16 Jahre lang, das kann doch nicht sein. Entschuldigung, wo ist da die Logik? Ne? Also das sind natürlich dann einfach Geschenke, die Scholz annimmt. Da muss man dann wirklich nichts mehr machen. Und ich glaube, er hat gemerkt, okay, die anderen drehen sich hier am Kopf und Kragen. Ich muss nicht viel machen. Ja? Immerhin, das ist eine Einsicht, zu der man auch eine gewisse Nervenstärke braucht. Er hat da ja auch harte Angriffe mit dem Cum-Ex Affären an sich abprallen lassen. Weitestgehend ist er nur einmal ein bisschen aus der Haut gefahren. Und das, glaube ich, war auch sein schwächster Auftritt, würde ich sagen. Aber man muss das schaffen, das auszuhalten. So, das ist das eine. Das andere ist, ja, Olaf Scholz kennt sich eben auch mit den Niederlagen aus. Ne? Wer kann in den Spiegel gucken und sagen, ja, dann bin ich halt nicht SPD-Vorsitzender und ich mache jetzt einfach weiter. Viele andere hätten da hingeschmissen. Ne? Jetzt denke ich nochmal an Sigmar Gabriel, der hätte jetzt seinen hochroten Kopf jetzt noch nicht irgendwie abkühlen lassen. Olaf Scholz hat das runtergeschluckt, relativ schnell, hat darauf gehofft, dass er mit den beiden Vorsitzenden der SPD am Ende sowieso der Stärkere ist, und diese Gleichung ist aufgegangen. Aber zu der braucht man eben doch wirklich einen Kaltmut, den nicht jeder aufweist.
An diesem Punkt nochmal eine theoretische Frage: Wenn im August oder Ende Juli die Grünen auf Habeck und die CDU/CSU auf Söder umgeschwenkt wären, oder wenn sie generell diese beiden genommen hätten, wären sie dann jetzt besser mit Scholz gefahren? Also hätten sie bessere Ergebnisse?
Rein theoretisch. Ja, na klar, es ist eben diese hätte, wer das mal gesagt, Fahrradkette-Frage.
Genau.
Das ist immer natürlich schwierig. Ich denke, bei der CDU/C, also bei der Union, sollte man sich auch nicht Illusionen darüber hingeben, vor welchen Problemen Markus Söder gestanden hätte in einem Wahlkampf. Wir haben immer noch, glaube ich, diese regionalen Animositäten. Immer wird von Ost-West geredet. Ich denke, dass der ganz große kulturelle Graben in Deutschland nach wie vor zwischen Nord und Süd verläuft. Und dass dann jemand aus Bayern auf jeden Fall erstmal viel Gegenwind hat, der antritt. Es wäre auch da zu Verwerfungen gekommen. In der CDU hätten viele gebruddelt, so wie jetzt die CSU bruddelt. Also die haben es eigentlich zu stark eskalieren lassen, als dass man jetzt einfach so hergehen könnte, um zu sagen, mit Söder wäre alles besser. Ja, möglicherweise wären ein paar Prozentpunkte mehr drin gerade.
Bei den Grünen mit Habeck?
Ja, genau, auf die komme ich. Genau, bei der CDU tue ich mich schwerer. Bei den Grünen ist es ein bisschen einfacher. Ja, die stünden mit Habeck besser da. Aber, und das tötet diese Diskussion in meinen Augen dann doch auch wieder im Keim ab, wenn in dem Moment, wo Annalena Baerbock sagte, ich will Kanzlerin werden, ich will Kandidatin werden, besser gesagt, war die Diskussion bei den Grünen erledigt, weil die eben sich die Gleichstellung der Geschlechter so auf die Fahnen schreiben, dass niemand dagegen was sagen konnte. Das heißt, bei den Grünen hätte es nur die Möglichkeit gegeben, dass Annalena Baerbock von sich aus sagt, okay, das ist jetzt eine Nummer zu groß, ich trete zurück und lasse es den Robert machen. Dann glaube ich tatsächlich, wäre er der bessere Kandidat gewesen. Aber nochmal, das ist müßig und man muss eben auch erkennen und zugrunde legen, dass bei den Grünen ja so wahnsinnig viele Kompromisse schon gemacht worden sind, ja, von den beiden Vorsitzenden, also Baerbock und Habeck, die der Partei so wahnsinnig viel zugemutet haben auf ihrem Weg in die politische Mitte, sage ich mal. Deswegen gibt es ja die Klimalisten, ja, das nur am Rande, jetzt mittlerweile am Rand der Grünen sozusagen, die als Konkurrenten sich aufschwingen und AfD oder Linkspartei für sie eben sind, was AfD für die CDU ist und Linkspartei für die SPD. So, dass natürlich irgendwo auch jemand, der mehr die Parteiseele, auch so ein Floskel, verkörpert, einfach die besseren Chancen innerparteilich hatte, und das war eben Annalena Baerbock. Deswegen tue ich mich mit diesem Hätte-Hätte-Fahrradkette auch bei den Grünen schwer. Aber all das gesagt, klar, Habeck ist mehr ein Menschenfänger, und ich glaube tatsächlich, der hätte noch einen besseren Spin gehabt, um diese Notwendigkeit von einer grundsätzlich anderen Politik noch mehr so zu verkaufen, dass man sagt, aber trotzdem bleibt alles, wie es ist. Denn das wollen Wählerinnen und Wähler ganz offensichtlich in diesem Wahlkampf hören. Ja, da draußen gibt es große Verwerfungen, aber es ändert sich eigentlich nicht. Da würde ich nochmal sagen, das ist kein Problem der Parteien, des Angebots, sondern das ist ein Problem der Nachfrage. Die Leute wollen es. Viele wollen einfach gar nicht hören, dass sich irgendwas ändert.
Am Ende schaltet ja die CDU nochmal in den Kampfmodus und schürt die Angst vor links, ne? NATO-Austritt, lockere Schuldenbremse, Vermögensteuer, Sozialismus statt Freiheit. Verfängt das noch oder sind diese Argumente im Grunde ausgelutscht?
Tja, das ist eine wirklich spannende Frage. Also Antikommunismus ist, im Kern würde ich das darunter subsumieren. Ja, man versucht ja die Angst vor Sozialismus zu schüren. Und da sind wir, obwohl es den Kommunismus im Prinzip bis nach Wladiwostok nicht mehr gibt, sind wir eben ganz schnell bei einer antikommunistischen Attitüde. Das war tatsächlich immer der Kernreflex der Union, fast schon ihr Gründungszweck, ja, eben sozialistischen Bestrebungen etwas entgegenzusetzen. Das war der Grund, warum sich dann auf einmal Katholiken und konservative Protestanten überhaupt an einen Tisch gesetzt haben und eine gemeinsame Partei in der Bundesrepublik, in der frühen Bundesrepublik gegründet haben und in dieser geblieben sind. Ja. Man hatte da seine großen kulturellen Kontroversen, aber man hatte den gemeinsamen Gegner, der saß in Ost-Berlin oder in Moskau oder vielleicht sogar in der SPD-Parteizentrale. Ja, das wurde dann so ein bisschen. Je nach
Gusto, die fünfte Kolonne.
Ja, genau. Oder das war auch im ersten Bundestagswahlkampf schon. Alle Wege führen nach Moskau war ein Plakat. Und dann eben von der SPD über Ost-Berlin bis nach Moskau wurde diese Linie aufgezeigt. So, das ist also erstmal ganz tief drin in der DNA, könnte man sagen, der Union und aber auch der politischen Kultur der Bundesrepublik. Also da muss ich vom Westteil natürlich sprechen. Und das hat noch immer lange funktioniert, länger jedenfalls als der Kommunismus. Ja, denken Sie an die Rote Sockenkampagne. Ob das jetzt noch geht, tue ich mich wirklich schwer. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Es kommt jetzt, ich glaube, wenn es scheitert am Sonntag, ja, und wenn auch daraus offensichtlich keine zusätzlichen Prozente für die Union erwachsen, liegt es weniger daran, dass die Masche nicht mehr zieht, als daran, dass sie, das haben Sie eben in der Frage auch ja schon angesprochen, dass sie so ein bisschen verzweifelt angebracht wurde. Man nimmt es dem Laschet nicht so richtig ab irgendwo, ne? Der zaubert das aus dem Hut. Man hat schon den Eindruck, weil ihm sonst halt nichts einfällt und nicht, weil es ihm sein Herzensanliegen ist. Das muss man dann noch ein bisschen pfiffiger verpacken. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es immer noch eine Möglichkeit, selbst unter den geänderten Bedingungen einer wieder seit 30 Jahren wohlgemerkt wieder vereinigten Bundesrepublik.
Es irritiert ja, mich hat es zumindest irritiert, dass der CDU-Kandidat am Ende noch so ein Kompetenzteam wie Kai aus der Kiste vorgestellt hat in der finalen Phase. Werden das jetzt alles Minister? Ehrlich gesagt, ich kenne die nicht alle.
Ja, da teilen wir ein gemeinsames Schicksal. Es ist eine schwierige Sache gewesen. Es ist auch wieder leicht, darauf rumzuhacken. Aber ja, so wie es gelaufen ist, denke ich, war es auch, nochmal Angela Merkel zitieren, nicht hilfreich. Weil er natürlich, wenn er wirklich die Leute benennen würde, die in seinem Kabinett, in einem zukünftigen Kabinett Laschet große Chancen haben, hätte er mit jedem Benannten zwei Personen vor den Kopf gestoßen, die dann innerparteilich noch mehr die Füße stillgehalten hätten und gar nicht mehr für ihn gerannt wären. Also musste er B, C, vielleicht sogar D-Lösungen vorschlagen, von denen jeder weiß, naja, die werden am Ende eh nichts. Aber das tut auch keinem weh und schürt nicht innerparteilichen Streit. Ja, und so stehen die da. Ja, so ein Tourismusforscher, glaube ich, aus London, eine Bremer Klima-Aktivistin, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, die standen da mal. Ich habe die seitdem nicht mehr wahrgenommen. Und ich glaube, das Kompetenzteam spielt nach meiner Einschätzung auch keine Rolle mehr. Also war jetzt vielleicht nicht der beste Move der CDU.
Wir leben ja, das hatten Sie zu Anfang auch schon angedeutet, in Zeiten großer Umbrüche. Sie selbst haben mal gesagt, die digitale Revolution sei vergleichbar mit der Erfindung der Dampfmaschine und der industriellen Revolution. Macht das den Leuten eher Angst und wollen sie deswegen eher, ich komme nochmal auf diesen Amtsinhaber, wollen sie deswegen eher das, was wir jetzt haben, sozusagen in die Zukunft transportieren?
Das denke ich, aber ich sage auch nochmal ganz ehrlich und selbstkritisch, das hätte ich in dem Ausmaß auch nicht unbedingt vorhergesehen. Vielleicht ist es gar nicht so irrational und so Vogelstrauß, Kopf- und Sandstreckenmäßig, weil wenn sowieso alles vollkommen unklar ist um einen rum und die Unsicherheit ist groß, ganz klar, wir wissen nicht, wohin die Reise geht, wir werden uns irgendwann an diese an die neuen digitalen Möglichkeiten gewöhnt haben, so wie wir uns auch an die Möglichkeiten einer industriellen Konsumgesellschaft mal gewöhnt hatten. Aber die Verwerfungen damals waren riesig. So, möglicherweise werden sie das wieder. Wenn also alles von großer Unsicherheit geprägt ist, vielleicht ist es dann auch grundsätzlich nicht irrational, ich versuche es mal ganz vorsichtig zu formulieren, ja, nicht irrational, zu sagen, wir rennen jetzt nicht jeder Sau, die durchs Dorf getrieben wird, hinterher. Das ist eine optimistische, freundliche Erklärung dafür, dass man sich ja mit dem Klimawandel eigentlich nicht wirklich auseinandersetzen will. Ne? Weil das, was CDU und SPD beide da versprechen, ja, wir machen dann eine Transformation, die aber niemandem, weder Arbeitnehmern noch Verbrauchern wehtut. Tut mir leid, ich kann mich täuschen, aber ich sehe das nicht. Ne? Ich halte das für ausgeschlossen. Es wird am Ende jemandem wehtun. Die Frage ist, wem? Und man kann dieser Frage jetzt, glaube ich, noch einen Wahlkampf ausweichen, aber man wird sie dann demnächst beantworten müssen. Und ja, aber das will keiner hören und ich glaube, das hängt eben genau damit zusammen. Man weiß eh, dass Unangenehmes auf einen zukommt, aber solange man das irgendwie noch verdrängen kann, versucht man genau das zu tun. Und das ist Wasser auf die Mühlen von allen Parteien, außer Grünen und auch AfD, ja, die eben jetzt auch nicht schreien kann, ihr rennt da alle in die völlig falsche Richtung und wir glauben, was glaubt die AfD eigentlich? Ich glaube, wir glauben, dass wir ein paar Atomkraftwerke neu wieder bauen und das dann technologisch bewältigen. Mhm. Ja, also auch damit verfängt die AfD nicht, sondern CDU, CSU und SPD im Rahmen ihrer Möglichkeiten kommen nochmal davon.
Nun ist es ja so, dass aber diese beiden, Sie haben sie angesprochen, großen ehemaligen Volksparteien bei der Wählergunst doch unter 30% liegen.
Ja.
Ist eigentlich die Zeit der Volkspartei vorbei oder kommen da irgendwann neue?
Ich glaube, es werden schon neue kommen können zumindest, aber erstmal dadurch, dass wir zwei Großkonflikte haben, gesellschaftliche, die werden ja von den Parteien nicht erzeugt. Es ist ja immer noch so, und das ist auch gut so, ja, dass da in der Gesellschaft Dinge, Konflikte hervorrufen und das wird dann von Parteien besetzt und im Bundestag, also in Parlamenten, abgebildet. So. Und das ist einmal dieser Konflikt ganz klassisch links gegen rechts, sozioökonomisch, wie viel wollen wir umverteilen, das ist der Konflikt, mit dem wir alle, zumindest diejenigen, die im Westen der Republik sozialisiert wurden, groß geworden sind. Und dann eben der neue Konflikt, an dem alles das hängt, was eben mit dem Nationalstaat gar nicht mehr so viel zu tun hat. Ja? Migration haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, aber ist natürlich auch ein großes Thema. Noch kurz vor der Wahl sogar für die meisten das wichtigste Thema. Jetzt, glaube ich, abgelöst. Digitalisierung ist angesprochen, Europäisierung, auch natürlich ein Thema. Die AfD ist da eigentlich klar positioniert, die haben sich ja jetzt gegen die EU in ihrem Wahlprogramm ausgesprochen. Interessiert jetzt gerade niemanden, aber es ist auf jeden Fall auch noch ein großes Thema und hinlänglich von uns beiden auch schon diskutiert, Klimawandel. So. Die Dinge, die kriegen Sie nicht unter einen Hut. Ja, das wird jetzt von SPD und CDU versucht zu sagen, wir machen hier eine Transformation, eine ökologische Transformation, die niemandem wehtut. Ja, das glauben die selber nicht, das glauben auch Wähler nicht. Da bin ich mir sicher, so doof sind die dann doch nicht. Deswegen, und solange diese Konflikte sozusagen einander überschneiden, quer zueinander liegen und sich nicht überlagern, können sie auch nicht nur mit zwei Parteien davon kommen, die alles unter einen Hut bringen, ja, weil es sich eben nicht unter einen Hut bringen lässt. Und die Frage ist jetzt, welcher Konflikt wird zum neuen Leitkonflikt? Wird einer zum neuen Leitkonflikt, unter dem der Rest sich dann tatsächlich subsumieren lässt, so wie früher regionale Fragen, religiöse Fragen irgendwann hinter diesem sozioökonomischen Konflikt verschwunden, verblasst sind, Ja, das war auch nicht immer so. Oder nicht. Und ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass wir in einigen Jahren, Jahrzehnten besser gesagt, einen neuen Leitkonflikt haben. Und dann könnten wir auch eine Partei, die so ungefähr aussieht wie die Grünen, und eine Partei, die meinetwegen eine rechte CDU wäre, als die beiden dominanten Volksparteien haben. Ja, alles möglich, man sollte da nie sagen, aber einstweilen, ja, ist diese Schwäche der Volksparteien viel weniger, und das ist mir wichtig, ja, viel weniger hausgemacht als gesellschaftlich bedingt. Wenn Konflikte nicht unter einen Hut zu bringen sind, dann kann man Parteien aus meiner Sicht nicht vorwerfen, eben das nicht zu vollbringen. Ja, das geht einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Gesellschaft ist zu stark fragmentiert, um sich einfach so von 2,5 Parteien, also CDU, CSU, SPD und FDP, wie das früher in der Bundesrepublik mal war, abbilden zu lassen.
Es ist ja so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es erstmals keine Zwei-Parteien-Koalition in der Bundesrepublik gibt, sehr groß ist. Aber die potenziellen Partner, da gibt es unüberbrückbare Positionen. Meine Frage, wird die nächste Regierungsbildung noch schwerer als die 2013 und 2017? Die haben ja schon Monate gedauert.
Ich denke, es läuft auf was Ähnliches hinaus, ne? Ja, das glaube ich, ich habe jetzt eben die Parteien, denke ich, ein ganzes Stück weit in Schutz genommen, gesagt, gesellschaftliche Rahmenbedingungen erlauben auch nicht unbedingt, dass da eine Partei alle an sich bindet und so weiter und so fort. In diesem Punkt fällt es mir wesentlich schwerer, die Parteien in Schutz zu nehmen. Ja, wenn man in diesen Bedingungen operiert und gleichzeitig aber im Wahlkampf irgendwie ohne Not, ohne richtige Not, immer mit so Ausschlussforderungen und eigenen Ad-hoc-Ausschlüssen daherkommt, dann weiß ich nicht genau, wo da staatspolitische Verantwortung bleibt. Ja, jeder will ja von jedem am besten, dass er sagt, er macht mir gar nichts mit niemandem und löst sich noch auf oder so. Ja, die SPD soll nichts mit der Linkspartei machen, die FDP soll nichts mit der SPD machen, die Union, mit wem soll die nicht? Ja, die sollen ja nicht mit den Grünen, sagt dann deren rechter Flügel und so weiter und so fort. Also tut mir leid, der einzige Maßgabe, nach der man eben wirklich Koalitionen ausschließen sollte, ist in meinen Augen die Demokratie. Ja, da sehe ich ganz klar nur die AfD als Problemfall an, die Linkspartei mit Abstrichen wegen ihres, sagen wir mal, gespaltenen Verhältnisses zur NATO. Ansonsten sind alle Parteien oder sollten es sein, voll koalitionsfähig, weil das anders nicht funktioniert. Und da hat man sich jetzt das Leben schwer gemacht. Die Suppe müssen die Parteien selber auslöffeln. Was ginge grundsätzlich, wäre eine Minderheitsregierung, aber so meine Prognose, da hat dann doch wieder keiner Lust zu, weil natürlich so ein Ministeriumsposten auch eine schöne Sache ist. Und das meine ich gar nicht böse, sondern ist so. Die streben in der Politik nach Macht und die wollen sie am besten auch selbst ausüben. Aber wenn das so ist, dann tue ich mich ganz schwer damit, mit diesen ganzen Ausschlussforderungen, ja, nochmal Angela Merkel, nicht hilfreich, fand ich.
Wobei die in Norwegen, Schweden oder Dänemark haben ja ganz gute Erfahrungen über viele Jahre mit Minderheitsregierungen gemacht. Die kennen das eigentlich gar nicht anders.
Ja, wobei die jetzt auch zusehends in schweres Fahrwasser geraten, muss man sagen. Aber na klar, das geht ohne weiteres. Ja, das geht auch in Deutschland. Dritter Wahlgang, lassen Sie sich mit einer relativen Mehrheit zum Kanzler wählen. Der Bundespräsident ist informiert, dass es da Parteien gibt, die den Kanzler unterstützen im Bundestag, obwohl er über keine eigene Mehrheit verfügt. Man kann sogar, das ist in Skandinavien auch erprobt worden, sogenannte Quasi-Koalitionsverträge, also Tolerierungsverträge, wenn Sie so wollen, aushandeln und sagen, wir unterstützen euch im Politikfeld X. Eine andere Partei sagt, wir unterstützen euch im Politikfeld Y. Und so weiter und so fort. Ja, man kann das ohne weiteres machen. Ich glaube, zwei Dinge stehen dem entgegen. Zum einen das Image von Minderheitsregierungen in Deutschland einfach sehr schlecht. Der Name ist vielleicht schon das Problem. Ja, Minderheit, es gibt ja überhaupt keine Minderheit. Gesetze werden natürlich mit Mehrheiten verabschiedet, aber das klingt erstmal komisch. Dann denkt man sofort an die Weimarer Republik. Da ist die doch nicht zusammengebrochen wegen der Minderheitsregierung. Nee, ist sie nicht. Kurze Antwort von mir. Sie ist zusammengebrochen, weil es einfach niemanden mehr, also keine Mehrheiten mehr für die Demokratie, nicht mal mehr für konkrete Politikinhalte, sondern für die Demokratie gab. Davon sind wir weit entfernt. Trotzdem, dieses Stigma ist riesengroß. Das ist der eine Komplex, schlechte Image. Der andere Komplex ist eben, deutsche Parteien sind es gewohnt, Macht dadurch auszuüben, dass sie in einem Ministerium auch den Chefsessel einnehmen. Ja, das spricht nichts dagegen. Ich kann das absolut verstehen. Ich habe eine akademische Karriere angestrebt und wollte auch gern Professor werden und nicht sozusagen als Mitarbeiter mich mal pensionieren lassen. Kann ich absolut nachvollziehen. Bloß, so wie ich dann auf dem Weg dahin auch versucht habe, möglichst viel zu publizieren und Drittmittel dann einzuwerben und was man da so machen muss an der Uni, sollten Parteien dann auf dem Weg zum Ministersessel auch nicht eben jenen unmöglich machen, indem sie ständig irgendjemanden bitten, irgendetwas auszuschließen. Das ist eben dumm und die Suppe gilt es jetzt auszulöffeln und das, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, wird dauern.
Professor Koss, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Jenkes.